Herzlich willkommen beim Gadgetfunk, dem Podcast für Geeks und Technikbegeisterte. Danke fürs Vorbeischauen und jetzt viel Spaß beim Hören. Gadgetfunk, Folge 17. Herzlich willkommen bei uns im Aufnahmestudio. Ihr hört uns heute wieder mal außerturnusmäßig. Es ist keine Standardfolge mit Heiko und mir heute, sondern eine Sonderfolge. Wir nehmen heute ein Expertengespräch auf. Und leider kann Heiko nicht dabei sein, den hat es wieder mal familiär eingespannt. Dafür habe ich mir aber einen Experten, einen Fachmann in unser Gadgetfunk Studio eingeladen. Und ich begrüße hier aus dem Niederrheinland, ich glaube aus Wegberg genau, den Belkan. Servus.
Hallo Carsten.
Belkan, schön, dass du es geschafft hast. Zur Info, wir haben es ja schon angekündigt und die Hörer und Hörerinnen sehen es ja auch schon im Ausgabentitel. Wir wollen uns heute über E-Mobility mit Schwerpunkt eigentlich E-Scooter unterhalten. Und jetzt erzähl uns und unseren Hörern doch mal bitte, warum gerade du von mir zu dem Thema eingeladen worden bist.
Ja, zunächst habe ich mich riesig über die Einladung gefreut. Ich fühle mich geehrt. Und du hast mich im Grunde eingeladen, weil ich für einen Elektromobilitätshersteller tätig bin. Ich arbeite für die Firma Iconbit, die man mittlerweile doch sehr stark in Mediamärkten und Saturnmärkten sieht, mit ihren Elektromobilitätsprodukten.
Im Netto habt ihr mich angesprungen vor einer Woche. Das hat ja auch
tatsächlich
Netto online, ja, ja.
Ja, also das ist auf jeden Fall sehr präsent. Unsere Produkte sind sehr beliebt. Und ich erfülle da die Aufgabenbereiche des Compliance Officers. Ich bin der Compliance Officer von Iconbit. Und kümmere mich auch um die Konformität etc. dieser Geräte, damit die auch alle Richtlinien der Europäischen Union auch entsprechen.
Und genau damit sprichst du das exakt heiße Eisen ein und den Hauptgrund, warum ich dich eingeladen habe und warum ich mich so freue, dass es geklappt hat, auch in der Kürze der Zeit, weil du sprichst hier von Compliance, du sprichst von Richtlinien. Ich habe mit Heiko im Podcast ja auch schon mehrfach das Thema angesprochen und wir haben wie immer mit hervorragend ausformuliertem Halbwissen glänzen können. Mein Eindruck allerdings ist, dass auch beim Blick in die Presselandschaft, beim Blick in Reportagen, und hier spreche ich nicht nur vom Blog, sondern auch von hochangesehenen, wirklich bekannten und großen Zeitschriften, mein Eindruck ist, niemand hat wirklich Ahnung, was da jetzt beschlossen worden ist. Vielleicht nochmal kurz zur Wiederholung. Am 15. Juni, also letzte Woche, hat der Bundesrat die EKFV beschlossen. Die EKFV ist die Elektro-Kleinstfahrzeugverordnung und die umfasst alle Regelungen und Regulatorien um das Thema E-Scooter und der Name sagt es schon, Kleinstfahrzeug. Aber Belkan, hol mich nochmal bitte ins Boot. Was ist denn jetzt da wirklich genau beschlossen worden und für wen gilt das?
Ja, im Grunde ist die Elektro-Kleinstfahrzeuge-Verordnung ins Leben gerufen worden, weil die E-Mobility-Schiene, die E-Mobility-Sparte so gut gewachsen ist. Die ist groß geworden, die Geräte, die da sind erschwinglich geworden und die sind überall erhältlich. Aufgrund des hohen, Aufkommens dieser Geräte war dann natürlich der Druck auf die Gesetzgebung sehr hoch, dass man diese auch im Straßenverkehr benutzen kann. Das war ja bis vor kurzem noch nicht erlaubt. Und diese Regelung ermöglicht es halt bestimmten Produkten, lieber Carsten, nicht allen Produkten, am Straßenverkehr teilzunehmen. Und dann ist damit eigentlich der Weg für diese Kickscooter etc. für die Straße geebnet.
Okay, aber lass uns das nochmal kurz eingrenzen. Du sagst E-Mobility-Sparte und da fallen ja auch zum Beispiel E-Bikes und all die Gerätschaften, die wir schon länger kennen, mit rein. Neu in dem Themenkomplex ist jetzt wirklich diese Kleinstmobilitätsgeschichte mit E-Scootern, wie schaut's aus mit E-Hoverboards und all den anderen Gadgets, die es da noch gibt in dem Segment?
Ja. Ja, aber die Elektro-Kleinstfahrzeuge-Verordnung, die gibt momentan eigentlich nur diese Kick-Scooter. Also das ist der Hauptfokus im Grunde, die okay. man an der Presse halt auch sieht. Hoverboards etc., die dürfen immer noch nicht auf der Straße fahren.
Okay, da kommen wir, glaube ich, später noch dazu, wer, wann, was, wo machen, bewerkstelligen, genutzt werden darf. Und E-Bikes sind von dem Gesetzeskomplex jetzt inkludiert, aber nicht vorrangig angesprochen. Sehe ich das richtig?
Das ist absolut richtig. Die E-Bikes dürfen ja schon seit geraumer Zeit auf den Straßen fahren, unter der Prämisse, dass sie halt bestimmte technische Spezifikationen oder ja Grenzwerte zu den technischen Spezifikationen einhalten. Dazu können wir gleich auch noch mal im Einzelnen sagen, was der Unterschied ist zwischen konventionellen E-Bikes und den neuen E-Kick-Scootern und warum es eigentlich eine Challenge ist für die Gesetzeslage, diese Geräte zuzulassen.
Ja, es ist eine unglaubliche Challenge und also jetzt mit den drei Einleitungssätzen bin ich schon Gott froh, dass wir versuchen, diesen ganzen Themenkomplex so ein bisschen aufzudröseln, weil ich glaube, wir haben noch nicht richtig angefangen und man merkt schon die Konfusion und die potenziellen Fragen, die in dem ganzen Komplex aufkommen. Nochmal, also ich habe mich natürlich auch versucht, recherchetechnisch ein bisschen schlau zu machen im Vorfeld. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin immer wieder auf die gleichen 4-5 Artikel gestoßen und hatte aber eigentlich nie das Gefühl, dass jemand da wirklich einen allumfänglichen Einblick in die Thematik hätte. Also jeder beschreibt so ein bisschen aus seinem Blickwinkel, vielleicht mit seinem persönlichen Hintergrund, aber so mir als Konsumenten, ich habe immer noch Fragen offen.
Ja, das liegt auch vielleicht ein bisschen daran, dass erstmal die Gesetzeslage ja gerade erst beschlossen wurde, eigentlich noch ganz brandaktuell ist, zum einen. Und zum anderen muss ich auch sagen, dass der Informationsfluss relativ rar war, sei es jetzt durch die Medien, aber auch durch die Behörden. Die haben uns da auch als Hersteller, was Informationsfluss und was jetzt tatsächlich beschlossen werden wird, da schon im Dunkeln tappen lassen, ganz lange. Und das ist jetzt aber vorbei.
Ja, das ist vorbei, weil die Regelung draußen ist, aber informiert. Also kleine Anekdote. Ich trage mich ja auch mit dem Gedanken, E-Scooting zu betreiben. Ich bin einfach mal auf blöd diese Woche in so ein Allianz-Versicherungsbüro hier reinmarschiert und habe die Leute gefragt dort. Ich trage mich mit dem Gedanken, so eins zu kaufen. Was brauche ich dafür und was überhaupt? Und die waren komplett überfordert. Die haben sich zwar tierisch gefreut, dass hier der erste Mensch überhaupt mit der Thematik um die Ecke kommt. Und dann haben sie mir auch ganz stolz gezeigt, sie haben hier schon drei Plaketten, weil die waren wohl umsonst. Ab der vierten hätte es gekostet. Und haben sie sich drei Plaketten für E-Scooter zur Seite gelegt, die man also anmelden kann in dem Allianzbüro. Aber auf Nachfragen konnten die mir auch nichts sagen, außer dass sie in ihrem System gerade nachschauen und dass es in dem Fall bei der Allianz 40 Euro kosten wird. Aber ich glaube, das Thema Versicherung kommt später. Bloß an der Stelle nochmal zur Verdeutlichung. Die Gesetzesgrundlage ist jetzt durch seit einer Woche und trotzdem hat keine Ahnung, was Sache ist.
Also. Ja, dein Gefühl kann ich nur unterstreichen. Das zieht sich hier durch alle Instanzen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Also,
aber drum bist du da, Belkan. Also jetzt bring mal hier, Butter bei die Fische. Bring mal Licht ins Dunkel, bitte. Was konkret ist beschlossen worden für Tretroller letzte Woche?
Also, die Elektro-Kleinstfahrzeuge-Verordnung hat im Grunde den Weg frei gemacht für Kick-Scooter. Im größten Teil für Kick-Scooter, die mit Hilfe einer Betriebserlaubnis am Straßenverkehr teilnehmen dürfen.
Und ich glaube, das ist der Knackpunkt, Straßenverkehr, oder? Darum geht es
genau.
Wirklich.
Okay. Ganz genau, okay. Ganz genau. Und da kommen wir nämlich auch zu dem Knackpunkt. Es gibt diese Kick-Scooter, die sind ja schon fast jedem, der irgendwo gadget-affin ist, schon mal über den Weg gelaufen. Die gibt es ja schon seit geraumer Zeit. Allerdings durften die nicht auf der Straße fahren. Und das ist jetzt geändert worden. Wenn die Geräte eine Betriebserlaubnis haben, eine gültige Betriebserlaubnis, dürfen die auch Straße in Anführungsstrichen, denn die Geräte dürfen nicht tatsächlich auf der Straße fahren oder sollen zumindest nicht auf der Straße fahren, sondern die sollen auf Radwegen und auf Radstreifen genutzt werden. Gibt es keine Radstreifen oder Radwege, werden natürlich, wird man im Grunde auf der Straße fahren dürfen. Gehwege sind absolutes Tabu, weil da der Fußgänger geschützt werden soll.
Okay, also hat man quasi ein Pendant zum Fahrrad, was die Verkehrsbenutzung anbelangt.
Ganz genau. Bloß halt mit dem Unterschied, dass ein Fahrrad natürlich auf der Straße fahren darf. Die Kickscooter dürfen auch auf der Straße fahren, aber nur, wenn kein Radweg
okay,
in der Nähe ist.
Also es ist ein bisschen strenger. Okay, ich meine, über das Chaos, was wir da erwarten können, haben Heiko und ich im letzten Gadgetfunk ja schon so ein bisschen eruiert. Ich glaube, da gehen wir in unserem Expertengespräch heute besser nicht hin. Aber ich denke mal, da können wir uns auf lustige Zeiten vorbereiten. Wenn die Radfahrer gegen die Scooter, gegen die Fußgänger und alle gegen die Motorradfahrer und Autofahrer zu Kreuze ziehen. Aber das bringt ja jetzt schon mal hier einen guten Aspekt ins Thema. Also wir haben Kick-Scooter, E-Kick-Scooter, die der STVGO gemäß am Straßenverkehr teilnehmen dürfen. Und das ist die Neuerung.
So, ganz genau.
Es ist jetzt aber nicht so, dass ich jeden im Handel verfügbaren Scooter für den Straßenverkehr zulassen kann, oder? Da gibt es ja auch wieder Abgrenzungen. Was gibt es denn da für unterschiedliche Klassen innerhalb der Scooter-Community?
Ja, wenn wir bei den Geräten Kickscooter bleiben, also in der Sparte Kickscooter bleiben, dann würde ich sogar behaupten, dass die allermeisten Produkte, die momentan in den Regalen sind, nicht straßenverkehrszugelassen sind.
Nicht? Okay.
Genau. Das, das kommt erstmal daher, da das Gesetz ja tatsächlich erst vor einer Woche beschlossen wurde. Vorher gab es ja überhaupt gar keine Möglichkeit für diese Geräte, eigentlich im Straßenverkehr teilzunehmen. Ich sag eigentlich, weil es gibt zwei Ausnahmen. Es gab zwei Hersteller, die hatten schon eine Straßenzulassung für ihre Kickscooter. Die haben aber einen anderen Weg gewählt, als die herkömmlichen E-Kick-Scooter-Hersteller.
Jetzt sag auch B. Also, du brauchst es nicht auszuholen, aber was war da der Unterschied?
Da ist für einen großen Hersteller, ich will mal drei Buchstaben, Bayerische Motorwerke, BMW, die sind bereits erfolgreich als Automobilhersteller unterwegs.
Okay.
Und haben da natürlich ganz andere Möglichkeiten, ein Fahrzeug hinzuzufügen zu ihrem, ja, ich sag jetzt mal,
Fuhrpark oder ja, Fuhrarmada.
Ganz genau. Es gibt Sonderregelungen, die damals schon, also bevor die EKFV in Kraft getreten ist, unter bestimmten Voraussetzungen solche Geräte zuzulassen, gab es schon Möglichkeiten. Die wurden auch von BMW genutzt. Das heißt, die haben bestimmte Sonderauflagen erfüllt und durften deswegen auch schon vorher an den Start gehen. Die anderen Hersteller müssen jetzt ordentlich aufholen, was das angeht, und müssen ganz eng mit dem Kraftfahrtbundesamt zusammenarbeiten.
Oh, hört sich spannend an.
Denn der einzige Weg für diese Hersteller, einen Scooter anzubieten, der auf der Straße fahren darf, out of the box, würde ich mal sagen. Also damit meine ich, man macht das Gerät auf, aus der Verpackung nimmt man das und hat einen Schein. Mit diesem Schein geht man dann zur Versicherung, bekommt seine Plakette und darf dann fahren. So, damit das passiert, muss der Hersteller im Grunde mit dem Kraftfahrtbundesamt zusammenarbeiten, muss sich als Hersteller solcher Elektrokleinstfahrzeuge registrieren lassen, muss bestimmte, darauf gehen wir gleich ein, Spezifikationen für das Gerät deklarieren. Die müssen natürlich auch von Prüfinstituten wie dem TÜV etc. abgenommen werden.
Natürlich.
Und dann dürfen diese Geräte dann auch auf der Straße fahren. Und das ist auf jeden Fall ein langer Weg und für jeden Hersteller im Grunde. Und wenn das passiert ist und wenn dann die ersten Geräte in den Regalen stehen, ich würde mal sagen, das passierte nicht vor Mitte, Ende Juli, bestimmt sogar auch erst August, weil ja nämlich erst seit letzter Woche diese EKFV steht, also die Elektro-Kleinstfahrzeuge-Verordnung. Und ab da dürfen erst alle aktiv werden. Und wenn man dann noch eine normale Produktionszeit dazu berechnet, dann kann das schon mal 1-2 Monate dauern, bis diese Geräte dann im vollen Umfang auf der Straße stehen.
Also das heißt jetzt auf euch und auf Iconbit bezogen, ihr habt die entsprechenden, du sagst immer Geräte, ja, okay. Aber das ist auch schon wieder bezeichnend. Ihr habt die Dinger in der Pipeline, ihr wisst, was es machen wird. Und jetzt, wo final klar ist, was der Gesetzestext verlangt, macht ihr den letzten Feinschliff und seht natürlich zu, dass ihr konforme Geräte ASAP so schnell wie möglich in den Markt bringen werde.
Ja, so kann man das sagen. Und sehr gut zusammengefasst.
Damit seid ihr nicht alleine, sondern das denke ich mal, da kommen wir auch gleich drauf, geht dem Mitbewerb kein Deut anders.
Absolut. Also wer einen ähnlichen Weg eingeschlagen hat, damals in der E-Mobility, oder ich sage jetzt mal E-Mobility-Gadget-Szene unterwegs war und jetzt diese Kickscooter vermarkten möchte oder vertreiben möchte, der muss diesen Weg gehen. Und also ich kann dazu nur sagen, jeder dieser Hersteller, der dann diese Geräte dann in den Regalen stehen hat und dann stolz auf die Regale schaut, hat auch einen harten Weg und eine gute Arbeit hinter sich.
Okay, ja, macht Sinn. Hast du einen Einblick, wie das in anderen Ländern, sagen wir mal in Europa erstmal, aussieht? Wo steht Deutschland da im internationalen Vergleich?
Ja, eigentlich schon etwas später als andere Länder.
Oh, das ist ja mal was Neues.
Ja, wer hätte das gedacht, genau. Ja, aber man darf auch nicht vergessen, dass in Deutschland auch wirklich 84 Millionen Menschen zusammen verwaltet werden müssen. Das ist, kann ich verstehen, wenn es auf der einen oder anderen Seite mal ein bisschen länger dauert. Hier haben wir uns aber wirklich sehr viel Zeit gelassen. In Paris sind schon die Geräte seit einiger Zeit erlaubt. Die pfeifen komplett auf Betriebserlaubnis, ABE, EBE, ist denen eigentlich komplett egal.
Oh mein Gott.
Da haben die das,
liebe Hörer, das werden wir gleich erklären. ABE, EBE, KBA, das waren Begriffe, da bin ich auch erstmal umgefallen. Sorry, Bergmann, für die Unterbrechung.
Ja, klar, gerne. Im Grunde fahren die konventionellen Scooter da, die Kick-Scooter, und viele von den sogenannten Sharing-Diensten sind da schon vertreten. Das heißt, man kann beispielsweise in Paris, sieht man diese Kick-Scooter an so fast jeder Ecke, will ich mal behaupten. Die kann man dann mieten. Die kann man mieten mit einer App. Mhm. Mit einer App hat man Zugang zu diesen Geräten. Man kann die dann mieten und kilometergenau wird dann abgerechnet und dann legt man den Kick-Scooter wieder ab. Und beendet mit der App im Grunde die Miete und wird dann halt minutengenau abgerechnet, wie viel man da im Grunde mit dem Kick-Scooter hintergeht.
Ein Kumpel von mir war kürzlich in Prag und der hat erzählt, die haben das auch schon. Und die haben, die haben wohl Ringe. Du kannst mit einem Scooter dich nur innerhalb eines Ringes bewegen und dann haben sie es irgendwie geschafft, die anscheinend abzuschalten. Dann musst du an der Ringgrenze deinen Scooter wechseln.
Ach, tatsächlich, okay. Das ist mir auch tatsächlich schon noch neu. Ja. Aber du siehst halt, viele Städte, die regeln das halt für sich. Es kann also sein, dass in Paris das erlaubt ist. Beispielsweise in einer anderen französischen Stadt kann es sein, dass diese Geräte dann nicht erlaubt sind. Das ist da nicht auf nationaler Ebene beschlossen, und also nicht auf nationaler Ebene geregelt.
Hast du damit jetzt gesagt, dass in Deutschland eine nationale Regelung vorherrscht, dass ich in Hannover die gleichen Voraussetzungen antreffe wie in München, Berlin und Eichstätt?
Absolut. Also okay. dieses Gesetz, Elektro-Kleinstfahrzeuge-Verordnung, die ist auf nationaler Ebene zu betrachten. Das heißt, die ist eigentlich in der ganzen Bundesrepublik im Grunde zulässig. Es sei denn, man hat an bestimmten Stellen Schilder, die das explizit verbieten. Dann natürlich nicht.
Ausnahmen gibt es, okay.
Ja, die gibt es.
Okay, ja, dann schauen wir es uns an. Du hast jetzt eben schon angefangen, mit deinen Akronymen hier durch die Gegend zu werfen. KBA, EBE, ABE. Ich habe auch schon das Stichwort Versicherung in den Raum geworfen. Was gibt's denn jetzt so formaljuristisch zu beachten? Also fangen wir vielleicht erstmal bitte an, diese ganzen Abkürzungen aufzudröseln. Was ist KBA, was ist EBE?
Okay, dann fange ich mal an. Also KBA, das ist die Abkürzung für das Kraftfahrtbundesamt. Das Kraftfahrtbundesamt ist eigentlich, also im Grunde die Instanz, die diese Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung in die Wege geleitet hat, das Gesetz im Grunde auf Papier festgehalten hat, die dann hinterher von der Regierung im Grunde abgesegnet wird. Ja, das ist das Kraftfahrtbundesamt. Die hat im Grunde diese Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung zusammengefasst. Dann gibt es Stichwort ABE. Das hat der eine oder andere wahrscheinlich schon mal gehört, wenn er ein Kfz hat. Das heißt, jedes Auto hat eine ABE. Das ist die Abkürzung für allgemeine Betriebserlaubnis. So, und das ist halt neu für viele Hersteller, denn so ein Kickscooter muss eine allgemeine Betriebserlaubnis besitzen, um im Straßenverkehr teilzunehmen, oder eine EBE, und das ist die Einzelbetriebserlaubnis.
Okay.
Der Unterschied zwischen ABE und EBE ist, dass also allgemeine Betriebserlaubnis, die gilt für einen Scooter-Typen. Das heißt, wenn wir als Hersteller, ich nenne jetzt mal einen Namen, den Kick-Scooter, nennen wir ihn mal Delta, den Kickscooter Delta beim Kraftfahrtbundesamt als zulässiges Kraftfahrzeug im Sinne der Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung anmelden und registrieren, bekommt dieses Modell die allgemeine Betriebserlaubnis. Das heißt, es gibt eine Art Schein vom Kraftfahrtbundesamt, welches bestätigt, dass dieses Elektrokleinstfahrzeug am Straßenverkehr teilnehmen darf. Geht jetzt auf die EBE ein. Die EBE, das ist die Einzelbetriebserlaubnis. Das bedeutet, dass man ein Fahrzeug vor sich hat, also ein Elektrokleinstfahrzeug, so ein Kickscooter vor sich hat, das noch keine ABE hat. Das heißt, es hat keine allgemeine Betriebserlaubnis, wird jetzt aber vom Fahrer aufgerüstet, beispielsweise mit einem Lampenset oder mit einem Bremsset etc., so dass es die Betriebserlaubnis bekommen darf, geht der Einzelne, also der Halter dieses Elektrokleinstfahrzeugs mit dem präparierten Kickscooter zum TÜV, sage ich jetzt mal, umgangssprachlich, also zum Prüfinstitut, und lässt dieses Produkt als Fahrzeug abnehmen und besteht diesen Test, bekommt dieses Elektrokleinstfahrzeug die Einzelbetriebs.
Also ABE ist out of the box und EBE ist individuell hochgemoddet, sodass es die Zulassung bekommt.
Ganz genau. Beispielsweise, ich habe schon einen Kickscooter vor einem Jahr gekauft und möchte den aber auch auf der Straße nutzen, möchte mir kein neues kaufen. Dann habe ich die Möglichkeit, mir dieses Gerät aufzurüsten, sodass es dieser Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung entspricht.
Aber das ist doch ein Riesen. Investmentschutz.
Absolut, absolut. Da muss man halt auch mal sagen, das ist, finde ich gut, diese Regelung finde ich gut. Das heißt, einen alten Kickscooter kann man also noch benutzen, wenn man bestimmte Dinge ändert und bestimmte Dinge, da gehen wir gleich drauf ein, von der Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung in der technischen Spezifikation einhält, bekommt man diese Einzelbetriebserlaubnis und darf damit auch auf der Straße fahren.
Okay, das ist dann eben nicht der Eigenbit Delta, der dann da fahren darf, sondern das ist der Eigenbit Gamma mit Zusatzausrüstung von Carsten Kunert, persönlich zugelassen. Okay,
genau.
Aber das ist schon Brutal spannend. Weißt du, woran mich das gerade erinnert? Ich bin ja schon so furchtbar alt und so lange in der Branche. Ja, das war damals, als dieses ganze Audio-Thema in die Netzwerk- und Unterhaltungsbranche hereinkam. Und damals war es auch so, dass die UE, die Unterhaltungshersteller, ich war damals bei Netgear, glaube ich. Und das waren amerikanische Unternehmen und die waren schnell, aber hatten natürlich nicht die Expertise im Audiobereich. Und dann gab es auf der anderen Seite die Onkyos, die super gut waren, aber überhaupt keinen Anlass gesehen haben, WLAN oder Netzwerkanschlüsse in ihre Geräte zu bauen. Da hast du so zwei Industrien, die auf einmal das gleiche Feld bestellen wollen, aber mit ganz unterschiedlichen Geschwindigkeiten an den ganzen Themenkomplex rangegangen sind. Und so ein bisschen kommt mir das hier auch vor. Ne? Du hast die Alteingesessenen, du hast dann so BMWs, die ganz Kniffe schon kennen. Und jetzt kommt, behaupte ich einfach mal, eine ganze Masse an Unternehmen, die mit diesem Schwergewicht Straßenverkehr erstmal nichts zu tun haben, aber wollen da auch reindrängen und müssen sich ganz genau entsprechend anpassen und die Regulatorien gemeinsam erfüllen. Sau spannend, finde ich.
Absolut richtig. Es mag sich für viele Hersteller von diesen Kickscootern, ja, war diese ganze Kraftfahrtbundesamt und Registrieren als Automobilhersteller-Geschichte wahrscheinlich sie denen sehr abstrakt vorgekommen, die Vorgehensweise, ja, was muss man überhaupt tun.
Ich meine, ihr habt bis gerade eben Elektroroller im Mediamarkt verkauft und auf einmal kämpft ihr mit dem Kraftfahrtbundesamt um Straßenzulassungen. Also das ist schon echt verrückt.
So ist es. Von Consumer Electronics rüber ins in ein Serious Transportation Produkt. Ne?
Ja, das ist zwei Welten.
Absolut.
Okay. Und was gibt's dann noch so für Herausforderungen für euch als UE-Firma? UE ja, steht also für Unterhaltungselektronik, liebe so, Hörer und Hörerinnen. Es ist geil, wenn man mit diesen Akronymen um sich wirft und ins Plapperfahrwasser kommt. Also UE Unterhaltungselektronik. Sorry, Belkan.
Ja, kein Problem. Neben der Tatsache, dass viele Hersteller jetzt mit dem Kraftfahrtbundesamt in Kontakt treten müssen, sehr eng zusammenarbeiten müssen, muss ja natürlich auch die technische Spezifikation von den Geräten dieser Hersteller, also von den Kickscootern dieser Hersteller, auch irgendwo dokumentiert sein. Das heißt, du kannst als Hersteller nicht behaupten, dass du die Elektrokleinstfahrzeugeverordnung erfüllst. Das reicht dem Kraftfahrtbundesamt nicht. Die wollen natürlich entsprechende Prüfberichte, die bestätigen, dass dieses Gerät tatsächlich der Elektrokleinstfahrzeugeverordnung entspricht. Da hat das Kraftfahrtbundesamt auch wirklich sehr streng Prüflabore und deklariert. Das heißt, nicht jede Prüfinstanz. Ja. Und damit will ich jetzt mal sagen, ich sage jetzt mal direkt, wen ich meine. Also TÜV und Konsorten. Also damit meine ich natürlich den TÜV, wenn ich sage Prüflabor.
Ja.
Da gibt es einige wenige akkreditierte Prüfinstitute, die diese Abnahmen, damit ein Hersteller ABE erlangen kann, abnehmen darf. Das heißt, man hat halt nicht die Möglichkeit, irgendeine Prüfinstanz ins Haus zu holen und zu sagen, so, prüf bitte diese Kickscooter nach Konformität und dann ist gut. Das genügt also dem Kraftfahrtbundesamt nicht. Die haben ihre paar Prüflabore fix und mit denen muss der Hersteller praktisch Vorlieb nehmen.
Also egal. Ist es eine härtere Tür, durch die man jetzt da gehen muss?
Absolut.
Aber das
absolut
liegt ja auch im Sinne des Konsumenten. Ich meine, sorry, wenn ich hier so flapsig sage, aber ist es ein Unterschied, ob mir eine Powerbank abschmort oder ob ich im Straßenverkehr Probleme bekomme, respektive verursache. Von daher bin ich da ausnahmsweise mal absolut konform damit.
Genau, das ist der das Verdienst des Kraftfahrtbundesamtes. Die haben das so beschlossen.
Okay, gut. Und dann habt ihr jetzt all eure Zertifikate beisammen, dürft verkaufen und vertreibt. Also in eurem Fall, was sind so typische Vertriebskanäle? Wo würdest du dir denn ein entsprechendes Gerät besorgen?
Also generell würde ich diese Geräte A im Fachhandel mir besorgen oder B im Online-Versand meines Vertrauens.
Aber Fachhandel ist jetzt hier die MSH-Gruppe, Mediamarkt Saturn, also die großen.
Genau, weil ich bei denen auch sehr gut finde, dass die auch eine Art, ja, es ist ja auch eine sehr umfangreiche Qualitätsmanagement-Ebene haben, die noch weitgehendere Tests macht als die Mindestanforderungen der Gesetzesgebung.
Also ist damit zu rechnen, ich glaube, da kommen wir zu dem nächsten Schwerthemenpunkt nochmal drauf. Und Heiko hat es, glaube ich, im letzten Podcast auch schon angeteasert. Die Wahrscheinlichkeit, dass man minderwertiges Material erwerben kann, ist relativ groß. Also man muss schon auf so ein paar Eckdaten und auf Qualität achten, oder?
Absolut, das sollte man tun. Auch wenn es da zum Thema Reliability von dem Kickscootern geht, da wird das schon so ein bisschen ausgesiebt. Denn als Unternehmen.
Auch Fachmarkt, ne?
Ja, aber auch jetzt bezogen auf die Geräte die unter die Elektro-Kleinstfahrzeuge-Verordnung fallen, da müssen schon bestimmte Qualitätsinstanzen in einem Betrieb vorhanden sein, damit das Kraftfahrtbundesamt diese Geräte als tatsächliches Transportmittel freigibt.
Ja, aber das hast du ja eben ausgeführt. Dafür gibt es ja diese selektierten Prüfstellen und keine
allgemeingültigen,
die.
Das heißt, ja, also
ich finde einfach den Gedanken bloß so grell, dass ich mir mein Auto oder mein Fahrzeug beim Mediamarkt hole oder bei Amazon bestelle. Ja, normalerweise gehst du für ein Radl in ein Fahrradfachgeschäft oder noch besser für ein Fahrzeug gehst du zum Autohändler oder Motorradhändler deines Vertrauens. Und jetzt hier gehst du auf einmal in den Mediamarkt oder lässt dir das Ding per Amazon schicken und kannst morgen am Straßenverkehr teilnehmen. Unter den normalen Voraussetzungen, du musst über 14 Jahre alt sein und eine Fahrerlaubnis haben. Aber den Gedanken finde ich jetzt gerade so unfassbar amüsant.
Ja, da hat sich auf jeden Fall was gewandelt, das stimmt.
Siehst du da einen Trend handelsseitig? Hältst du es für möglich oder würdest du mir den Tipp geben, spezialisier dich drauf und mach nicht einen Fahrradfachladen auf, sondern einen E-Scooter-Fachhandel?
Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass dies effektlos bliebe. Ich bin der festen Überzeugung, dass jetzt, wo diese EKFV, also die Elektro-Kleinstfahrzeuge-Verordnung, beschlossen wurde, ich glaube nicht, dass das ein temporärer Andrang ist.
Ganz ehrlich. Nein, ich glaube, das ganze Thema I, was auch immer dahinter ist, ist einfach zu groß. Und das ist gekommen, um zu bleiben, ganz, ganz sicher.
Ja, das ist kein Bubble, das weiß ich. Ja.
Also lass uns nachher vielleicht mal off-topic reden, wo wir unser erstes E-Scooter-Fachoutlet einrichten.
Ja, sehr gerne, sehr gerne.
Ja, geile Geschichte. Also gefällt mir immer besser. Jetzt vielleicht noch hier, um diesen ganzen juristischen Teil zum Ende zu bringen, das Thema Versicherung. Also ich habe jetzt die beiden Möglichkeiten. Ich habe die ABE respektive die EBE. Mit dem ABE-Gerät, also das Gerät, was die Serienreife hat, das stecke ich mir unter den Arm, marschiere wieder zu meinem Allianz-Versicherungsbüro und hole mir eine Plakette und kann losfahren. Richtig?
So sieht's aus. Also du hast praktisch einen Kickscooter, der entweder ABE und EBE hat. Dann hast du auch automatisch eine Bescheinigung in der Hand. Die braucht die Versicherung, um dir die ja, die Versicherung an dich auszusprechen und dir auch die entsprechende Plakette zu geben.
Okay.
Und mit diesem Dokument bist du dann halt bei der Versicherung vorstellig und ja, fragst nach einer Versicherung für ein Elektrokleinstfahrzeug. Und etwa ein Elektrokleinstfahrzeug.
Und dann bekommst du dann kriege ich wahrscheinlich unterschiedliche Tarife. Ich habe, um die Geschichte nochmal auszubauen, ich habe in dem Fall, ich habe mit der Allianz nichts an der Backe, aber die waren halt hier um die Ecke, drum war ich da drin. Habe die dann auch mit dem, was ich recherchiert habe, konfrontiert, nämlich dass es bei der Huck Coburg eine relativ günstige Versicherung für, ich glaube, 20 Euro pro Jahr gibt. Die Allianz hier wollte 40. Und die, da sind wir wieder bei dem Thema absolute Verwirrung. Die wussten, dass was kommt, die waren aber in keinster Weise wirklich geschult oder hatten tiefgründigere Ahnung von dem, was sie da überhaupt versichern. Die fanden es einfach nur spannend, dass da jemand kommt und sich nach dem Thema erkundigt. Was die allerdings auch meinten, ist, dass der Markt jetzt hier super neu ist. Wahrscheinlich hat die Huck Coburg mit ihrem Angebot der Versicherung einfach ein sehr, sehr coolen Marketing-Move gemacht und sind da aufgesprungen. Ich glaube, riesige Stückzahlen werden im ersten Jahr nicht zu erwarten sein. Und was der dann eben auch überlegt hat und meinte, ist, dass wir da wahrscheinlich sehr, sehr zeitnah eine Säuberung im Versicherungsmarkt sehen werden. Weil keiner im Moment weiß, was er da wirklich versichert. Und wahrscheinlich sind das wirklich so Daumen feucht machen, in die Luft halten und setzen wir mal einfach Preispunkt XY hin, ohne auf Erfahrungen oder Referenzen zurückgreifen zu können. Aber das ist einfach der Status quo. Ne?
Genau. Und für alle, die versicherungsinteressiert sind und ihren Kickscooter ordentlich versichern wollen, es gibt momentan noch kein Vollkaskomodell. Also die Versicherer, das ist auf reiner Haftpflichtebene. Es gibt keine Kasko-Modelle bei den Versicherern.
Aus wahrscheinlich genau dem gleichen Grund. Die schauen sich das mal an und sammeln Informationen. Und wahrscheinlich können wir nächstes und übernächstes Jahr dann mit einem viel, viel reiferen Portfolio an Versicherungsangeboten rechnen.
Es wäre zu wünschen, auf jeden Fall.
Okay. Ja, spannend. Aber wenn man es richtig macht, eigentlich doch sehr, sehr einfach.
Ja, im Grunde ist es einfach, genau.
Also ja. Bestellst es heute bei AMA, wir wollen ja hier keine Werbung machen, und kannst morgen losfahren. Das finde ich super.
Absolut, absolut. Die Versicherung, die händigt dir dann so eine Plakette in Form eines Stickers aus. Das ist auch für die meisten wahrscheinlich neu.
Eine Klebeplakette ist das, glaube ich.
Ja, genau.
Bei den Mofas war es ja immer noch so ein Metallschild.
Das ist ein Metallschild gewesen, war starr. Mhm. Und das sind halt Sticker, die aber auch in dem Layout so ein bisschen an diese Mofa-Kennzeichen erinnern.
Optisch,
ja. Optisch auf jeden Fall. Sind aber flexible Sticker. Mhm.
Ja, und das pappe ich mir drauf und fahre los.
So ist es gedacht.
Ja. Bis in den Herbst hinein. Habt ihr jetzt die ketzerische Frage, gibt's Winterzubehör?
Meines Wissens nach nicht, aber guter Anstoß für unsere
Kicks-Router.
Schneeketten für Kicks-Router, das wär's.
Ja. Wie sind denn die ausgelegt, die Dinger? Gibt's da Temperaturbereiche, die ich einhalten muss? Funktionieren die bei jedem Wetter?
Also ich würde auf jeden Fall...
Also du solltest nicht bei starkem Regen, oder? Weil die Batterie ist ja meistens unten angebracht und du dadurch die dicken Pfützen rennst. Wasserschutz ja, hin oder her, irgendwann schmolzt dein Kabel durch, denke ich mal.
Ja, würde ich so nicht sagen. Denn die technischen Spezifikationen an so einem Gerät sind ja schon höher. Es gibt eine neue Testmethode, die Sicherheit der Batterie verschärfen soll. Die nennt sich ECER10.
Scheiße,
das ist eine, hast du alles? Es ist ein Test, ja, ich sage jetzt mal eine Norm oder eine Anwendung einer Norm, die in die elektromagnetische Verträglichkeit hineingeht. Und danach werden die Batterien getestet Und die Sicherheit dieser Batterien ist auf jeden Fall im Fokus des Kraftfahrtbundesamtes gewesen und deswegen diese neue, relativ strenge Testmethodik. Okay. Das heißt, die Batterien sind safer, als man glaubt.
Also keine Angst vor Pfützen.
Nein, also ich hatte keine Angst vor Pfützen, wenn mir ein Elektrokleinstfahrzeug und vor meinen Augen steht.
Genau. Temperaturen muss ich auch nicht berücksichtigen, nach dem Motto, unter minus 10 Grad habe ich
Fehlfunktionen
dazu, zu befürchten.
Ja, dazu kann ich sagen, am Ende des Tages ist es immer noch in den meisten Fällen eine Lithium-Ionen-Batterie, die dafür sorgt, dass der Kickscooter Saft hat. Und bei Lithium-Ionen-Batterien würde ich niemanden raten, bei 0 Grad oder bei Minusgraden mit dem Gerät unterwegs zu gehen. Die Gesamtperformance wird auf jeden Fall leiden und die Haltbarkeit der Batterie leidet auch sehr schwer. Die Lithium-Batterien tun sich wirklich sehr schwer mit Kälte.
Das ist großartiges Input, das war mir nicht bewusst. Geht es in die andere Richtung auch? Dass man sagt, ab über 35 Grad?
Ja, wir sagen als Faustregel plus 50 Grad. Da sind die Geräte auf jeden Fall noch in der Lage, ordentlich Kapazität abzugeben. Ja. Aber ab 50 Grad, da wird es...
lassen wir ein bisschen Realismus walten. Wer bei 50 Grad noch aus dem Haus geht... Der hat andere Probleme als die Funktion seines Kickstarters.
Das kann aber ganz schnell passieren, wenn du einen Kickscooter irgendwo in Nizza zum Ausleihen hast und die liegen da alle auf einem Haufen und die Sonne knallt da drauf, dann kann das durchaus passieren, dass diese Batterie heißer wird als 50 Grad. Und,
Punkt.
Genau. Kennst wahrscheinlich diese klassischen Fälle, wo es beim MacBook ganz oft gewesen, beim MacBook Air, dass sich dann der Akku aufgebläht hat. Das kann da sogar tatsächlich passieren, wenn man ganz unglücklich, also wenn man wirklich ganz viel Pech gehabt hat, dann kann das passieren, wenn man so ein heißes Gerät beispielsweise auflädt oder so. Davon würde ich dringend abraten. Auch wenn die diese ultra verschärfte ECE R10 erfüllen, das ist immer noch am Ende des Tages eine Lithium-Ionen-Batterie und da sollte man irgendwie immer ein bisschen vorsichtig sein.
Okay.
Kann nicht schaden.
Wahrscheinlich, wenn der Markt Fahrt aufnimmt, haben wir dann früher oder später auch ruggedized und extremen Situationen Modelle, aber nachdem wir hier ganz am Anfang einer jungen Marktnische sind, muss man sich einfach mit dem begnügen, was gerade vorhanden ist, gell?
Ja.
Spannend. Also finde ich wirklich, wirklich spannend. Das schließt eigentlich auch schon so eine meiner nächsten Fragen ein. Worauf beim Kauf achten? Also wir haben jetzt schon über eigentlich fast alle Themen geredet. Verarbeitung ist zwangsgedrungen hochwertig. Mhm. Da gibt es wahrscheinlich dann je nach Preisklassen noch Unterscheidungen.
Ja, absolut. Also ich würde mir erstmal selber klar machen, wofür benutze ich eigentlich diesen Kickscooter. Es ist tatsächlich ein sogenanntes Last-Mile-Produkt. Nehme ich es mit in Bus und Bahn, dann sollte ich schon darauf achten, dass es klappbar, leicht und relativ mobil ist. Das heißt, da tue ich mir keinen Gefallen, wenn ich mir ein großes, klobiges Modell hole, mit Offroad-Reifen beispielsweise, was für ein Terrain ist, Offroad-mäßiges Terrain ist, macht keinen Sinn.
Nein.
Ja, wenn ich damit dauernd in Bus und Bahn. Also da muss man wirklich, da hat man auch wieder.
Heißt das auf Neudeutsch, gell?
So heißt das tatsächlich.
Ja, das ist der Weg zur Arbeit. Bist du ein Commuter, ja? Bist du mobil unterwegs in die Arbeit?
Genau. Ja, wenn man allerdings damit irgendwie im Wald und dann auf der Straße und dann so ein bisschen cruisen möchte, dann macht es durchaus Sinn, sich ein Kickscooter zu holen, was stabileres, genau. Vielleicht mit größeren Reifen sich anzuschaffen. Das ist wirklich, da hat man auch wirklich sehr viele Optionen als als User im Grunde. Und das sollte man tatsächlich in sich gehen und sagen, für die meiste Zeit, wofür werde ich diesen Kickscooter eigentlich benutzen?
Mhm. Ja, also bei mir ist es, habe das ja auch schon mal im Podcast beschrieben, bei mir war es, glaube ich, eher die First Mile, weil mein Auto so weit weg parkt.
Okay.
War mein Gedanke und noch dazu den Berg hoch, dass ich mir den Weg angenehm verkürze, hochscootere, das Gerät dann im Kofferraum verstau und dann mit dem Auto weiterfahre.
Ja, dann würde ich mir auch an deiner Stelle, wenn du das irgendwie in deinem Auto verstauen willst, ein Gerät holen, was halt nicht sehr schwer ist und nicht sehr klobig ist.
Ja. Also grundsätzlich zum Umfang und Gewicht, wir reden da, ich glaube, ab 6 Kilo eher 8 bis 12, oder? Das ist so die Bandbreite, in der sich
die Kickscooter, ja. Gewichte meinst du jetzt? Ja, genau. Also es gibt Modelle, die fangen schon bei 12 bis 13 Kilo an. Und dann gibt es Geräte, die wiegen weit über 20 Kilo. Und da sollte man sich dann halt die Frage stellen, 20 Kilo, woher kommen die, woher resultieren die, brauche ich die wirklich? Wenn man sich dann, also meistens gehen diese großen Geräte auch mit einem großen Akku her.
Das ist das Schwerste, das heißt, gell? Akku ist Blei, ist schwer, ist Gewicht.
Richtig. Das hat halt aber auch alles Vor- und Nachteile. Also wenn man ein großes Gerät hat, kann man als Faustregel auch davon ausgehen, dass der Akku, der verbaut ist, groß ist und dementsprechend die Reichweite um einiges höher ist als die von diesen kleinen Geräten.
Und da sind wir wieder bei deinem Eingangspunkt. Macht euch im Vorfeld klar, wofür ihr es benutzen wollt. Wenn ihr genau einmal vom Bus in die Arbeit oder vom Auto in den Job oder zum Auto. Du hast gesagt ab 12, aber ich glaube, es gibt schon leichtere auch noch, aber die haben dann wahrscheinlich die Straßenzulassung tendenziell nicht, gell?
Ja, genau, da unterscheidet man ja zwischen den Geräten, die fahren, auf der Straße fahren dürfen und die das nicht dürfen. Es gibt teilweise tatsächlich Geräte, die 6 Kilo wiegen. Wir von Eikenbett haben tatsächlich auch so ein Gerät. Es ist ein Ultraleichtbau, allerdings nicht für die Straße geeignet. Da auch zu schnell. Und das ist auch ein Thema, was viele vergessen. Die Elektro-Kleinstfahrzeuge-Verordnung verbietet eine höhere Geschwindigkeit als 20 km/h. Und das muss auch eingehalten werden. Und ja, das darf man also nicht vergessen, dass man, wenn man beispielsweise, ich switche jetzt wieder zurück zum Formaljuristischen, wenn man die EBE für ein solches Gerät, also die Einzelbetriebserlaubnis für solch ein Gerät erwirken möchte, muss man auch verstehen, dass das nicht funktioniert, wenn ein Gerät schneller ist als 20 km/h. Das vergessen die meisten, da stehen die dann vor dem TÜV und der TÜV sagt, ja, ist eigentlich alles dabei, die Bremse ist super, die Lampen sind super, ist eine Klingel dran, funktioniert alles, aber leider fährt ihr Kickscooter 30 km/h und deswegen ist das hier nicht zulässig.
Mhm. Deshalb sind Sie raus? Ich glaube, da musst du mich mal im Nachgespräch beraten, wo meine Ideallösung in eurem Portfolio sein wird. Jetzt mal eine andere Grundsatzfrage. Du als Insider, du als Mensch, der die Entwicklung über die letzten Jahre mit beobachtet hat und der auch ganz sicher eine Roadmap kennt und einen Einblick hat, wie die Entwicklung in den nächsten 1,5-2 Jahren ausschauen wird. Was würdest du den Leuten sagen? Jetzt kaufen oder sich noch ein bisschen zurückhalten und erst nächstes Frühjahr zuschlagen, weil ein technologischer Schub zu erwarten ist?
Ja, also jetzt in diesem Moment kaufen wäre meiner Meinung nach, wenn man dieses Gerät auf der Straße benutzen will, ohnehin ein problematisches Unterfangen, denn die meisten haben nicht out of the box ABE. Das ist ja momentan, das ist Fakt momentan.
Okay.
Die Geräte, die dann, ich denke mal, in 1-2 Monaten auf dem Markt sein werden, die kann man sich auf jeden Fall holen. Also dieser Markt, der ist ja jetzt zwar neu, allerdings hat er auch schon ein paar Seasons hinter sich. Und die
Hersteller in der Off-Straßenentwicklung, ne?
Ganz genau. In der Off-Straßenentwicklung sind also ist keine Neukreation das Produkt im Grunde. Das einzig Neue ist ja halt, dass sie diese Auflagen erfüllen, damit die auf der Straße fahren dürfen. Dementsprechend würde ich jetzt ad hoc nicht irgendwie eine Nicht-Empfehlung aussprechen. Das würde ich nie tun.
Darfst du ja sowieso nicht in deinem Job. Nein, aber ich denke auch, dieses ganze was auch immer Thema ist ein Riesenentwicklungsthema. Und wo die Batterien jetzt letztendlich zum Einsatz kommen, ob im E-Bike-Bereich, ob in E-Scootern oder in E-Fahrzeugen, da profitiert eine Branche von der anderen. Weil grundsätzlich geht es um Batterietechnologie, die gerade weiterentwickelt und optimiert wird. Also haben wir wahrscheinlich eine ähnliche Entwicklungskurve auf allen Ebenen zu erwarten.
Absolut. Das ist Voraussetzung, wenn die E-Mobility-Idee weiter funktionieren soll, wenn die bestimmte andere Transportmittel ablösen sollen, dann ist das zweifelsohne absolut vonnöten. Mhm.
Also von daher, genau, also jetzt kaufen, meinst du, geht bloß die Premium-Lösung, die wir vorhin angesprochen haben, die auch wahrscheinlich, oder das hat Heiko ja auch mal angeschnitten, die entsprechend hochpreisig ist.
Ja.
Aber guter Punkt. Kannst du uns auch einen Einblick geben in die Preisklassen, und zwar jetzt nur für Geräte mit Straßenzulassung. Die anderen lassen wir jetzt mal außen vor. Wenn ich auf der Straße fahren will, wo in etwa geht's denn da los für mich?
Also momentan gibt es ja nur so die höherpreisigeren Geräte, die mit einer Sondererlaubnis jetzt schon fahren dürfen. Mhm. Das fängt meiner Meinung nach bei circa 16 bis 1700 Euro an.
Wow.
Das ist ein Hersteller, der da Deutschland auch agiert, gefolgt von einem Hersteller, von dem man nicht direkt erwartet hätte, dass er in die Kickscooter-Szene eindringt. Damit meine ich den Metz Mover. Ich kenne Metz eigentlich nur als
Fernseher-Geräte.
Ja.
Ernsthaft?
Röhrenfernseher aus den 90ern oder 80ern.
Metz Mechadier, das ist ja alles fränkisches Unternehmen.
Ja, die mischen jetzt auch auf jeden Fall in der Kickscooter-Szene mit. Mit 1998 Euro bist du dabei für den Metz Mover.
Aber das ist doch ein Lizenzthema. Entschuldige, wenn ich hier einen Exkurs gerade anstrebe, aber das ist doch ganz sicher ein Lizenznehmer, der sich die Namensrechte gesichert hat und aus einer ganz anderen technologischen Ecke kommt, oder?
Ja, davon gehe ich sehr stark aus.
Okay. Ja, Metz Mechadier.
Dann haben wir natürlich den Superkönig unter den Kickscootern. Allerdings auch da hat alles Vor- und Nachteile, wie wir gerade eben ja schon festgestellt hatten. Das ist der BMW X2 mit 2.399 Euro bist du dabei.
Es ist mir auch klar, warum Heikos Frau ihr Veto eingelegt hat.
Ja, das sollte man sich wirklich nochmal zweimal überlegen, denn das ist ja auch so tatsächlich so ein Gerät oder so ein Kickscooter, den man weder klappen kann. Also das ist,
der ist recht schwer, gell?
Ja, der ist schwer, starr, groß. Dafür protzt er nur so mit technischen Finessen.
Und deshalb meiner Meinung nach, warum Heiko den haben will.
wahrscheinlich. Das ist auf jeden Fall sehr stabil, sehr robust, das muss man zweifelsfrei zugeben. Und allerdings, wie gesagt, geht zu Lasten der Mobilität in Form von kannst du nicht unbedingt in die U-Bahn mitnehmen.
Ja, und in meinen Kofferraum würde auch nicht ohne weiteres passen. Was wiegt der? Hast du das im Kopf?
Ja, der müsste ein bisschen über 20 Kilo, okay. 22, 23 Kilo wiegen. Ist jetzt nicht die Welt. Allerdings lässt er sich nicht zusammenklappen, und das ist schon eigentlich ein großes, also es ist die Idee von diesen Kickscootern ist ja die totale urbane Mobilität.
Mobility ad paradoxum geführt.
Ein bisschen schon.
Okay.
Da hat man so ein bisschen das Gerät zwar super entwickelt, aber so die Hauptidee aus den Augen verloren, meiner Meinung nach.
Ja, okay, aber das waren jetzt die Premium-Anbieter. Gehen wir mal, also ich will euch nicht zu nahe treten, aber in der Liga spielt ihr als Iconbit ja jetzt nicht mit, sondern ihr seid eher konsumentengetrieben, deshalb auch der Ansatz über Vertriebsmodell, Onlinehandel und Mediamarkt oder Saturn. Wo kann man denn eure Geräte oder Geräte von eurem direkten Mitbewerb preislich erwarten?
Ja, das ist eine Kategorie darunter. Da gebe ich recht. Wir als Iconbit streben so ein wenig die Erschwinglichkeit an, dass ein großes Spektrum an Usern die Möglichkeit hat, auch solche Geräte benutzen zu dürfen. Und da fangen wir bei Iconbit als eines der, glaube ich, meiner Meinung nach aktuell die günstigsten Hersteller bei 399 Euro an. Und das ist auf jeden Fall schon eine Diskrepanz, was zwischen den Preisen da herrscht.
399 ist erschwinglich.
Absolut erschwinglich. Das ist unser Ziel gewesen. Soll Spaß machen und soll keinen Arm machen.
Schmeiß mal ein paar Eckdaten dazu. Was kriege ich denn für die 399?
Für die 399 kriegst du im Grunde ein Einsteigermodell. Das heißt, es wird natürlich out of the box die Betriebserlaubnis haben. Das heißt, ready to use, wenn man eine Versicherung hat. Die Spezifikation die technischen Spezifikationen ist natürlich so ein bisschen der Knackpunkt bei den Geräten. Wir haben natürlich einen viel kleineren Akku, weil das Gerät viel kleiner ist als beispielsweise der BMW, der
mit 2.500 Euro. Ja, auch leichter. Ja.
Kleiner, absolut. Leichter,
also flexibler. Also da gibt's die eierlegende Wollmilchsau halt nicht. Ne? Wenn du sagst, ich bin flexibel, urban, mobil, was dieses schöne Schlagwort, Buzzword, Bingo, dann geht es natürlich zu Lasten der Batterie. Und wenn ich das Ding in den Kofferraum schmeißen will, dann bin ich natürlich froh, wenn ich keinen Akku habe, der allein schon 15 Kilo wiegt.
Ja, absolut, absolut. Das ist auch wirklich die Konfiguration dieser Geräte ist tatsächlich Geschmackssache, meiner Meinung
nach. Ja. So, Moment. Belkan?
Ja.
Da bist du wieder. Irgendwas ist hier passiert. Ich hatte einen kleinen Aussetzer.
Ja, kein Problem.
Die aber Konfiguration ist Geschmackssache, habe ich noch gehört.
Ja, genau. Das ist auf jeden Fall ein Konfigurationsding. Wenn du ein Einsteigergerät haben möchtest, um dir dieses Thema mal so ein bisschen für den gelegentlichen Nutzer, der sich an dieses Thema gerade rantastet, kann ich uns nur empfehlen. aber auch in unserem Portfolio befindet sich ist ja nicht nur dieses Einsteigermodell, da gibt es auch mehrere andere Modelle. Wir haben eine ganze Linie, die wir da anbieten werden. Und da geht es bis zum semi-hochpreisigen Geräten stufenweise hoch. Einhergeht natürlich mit besseren technischen Eigenschaften, höhere Leistung, Akku beispielsweise und designtechnische Elemente. An der Geschwindigkeit ist zwar nicht viel zu rütteln, weil wir auch
20 km/h festgelegt, klar.
Genau, an der Beschleunigung schon. Und da gibt es auch Unterschiede, denn wenn ein Direct Drive Motor, den wir da verbauen in die Kickscooter, also im Grunde die Rolle ist der Motor an sich selbst, da gibt es große Unterschiede. Beispielsweise kriegt er mich jetzt den Berg hoch oder nicht. Mhm. Das sind so die Punkte. Hat er genug Power, um mich den Berg hochzukriegen? Hat er die Power, um tatsächlich mich bei 20 km/h dauernd zu halten, obwohl es mal bergauf, mal bergab geht?
Das war dann wieder die Grundkonfigurationsthematik. Also wir haben über Verarbeitung und Gewicht geredet. Aber klar, die Qualität des Motors ist natürlich dann auch ein ganz wichtiges Argument.
Absolut, absolut. Das darf man nicht unterschätzen. Die Kraft von so einem Kickscooter hängt auch tatsächlich von der Zusammenarbeit der ganzen verbauten Teile ab. Mhm. Sei es Akku, sei es der Motor, sei es im Grunde das Gewicht des Gerätes an sich. Das sind halt Dinge, die das diese Grundperformance dann bieten.
Okay. Ja. Ja, ich glaube, das wird uns noch weiter begleiten. Also das ist unfassbar vielschichtig und vielfältig, dieses Thema. Und das Land dann tatsächlich zum Einkaufen sind die ja nicht so günstig, wenn man über eine Rucksackladung hinaus einzukaufen gedenkt. Ich denke mal, mit dem Bierkasten wird es dann schon knifflig.
Ja, mit dem Bierkasten kann es knifflig werden, aber da gibt es auch ganz pfiffige Ideen. Beispielsweise eine Korb-Rucksack-Konstruktion, die man vorne an den Lenker dran klippen kann. Sieht ein bisschen aus wie ein zusammengestauchter Rucksack oder wie ein Einkaufskorb, den man da vorne an Lenkrad dran klippen kann. Sieht schon noch, also nicht nach Oma-Shopper aus. Sieht schon ziemlich okay aus. Und da kann man so ein bisschen noch Sachen hinzuladen, wenn man beispielsweise Brötchen gekauft hat oder in der Stadt mal sich was gegönnt hat und dann den Rest mitnimmt. Dafür ist das schon okay. Aber klar, den Wocheneinkauf für eine fünfköpfige Familie wirst du mit so einem Gerät nicht mit nach Hause.
Also das ist dann was du beschrieben hast, ist der Fahrradkorb für E-Scooter quasi.
Ja, genau.
Das wird auch spannend sein. Da kann ich mir auch vorstellen, dass wenn die ganze Geschichte so ein bisschen Fahrt aufnimmt, dass wir da Accessories angeboten bekommen werden, an die wir heute noch gar nicht denken.
Ja, da ist auch die Fantasie groß und solange halt nicht an der Grundkonstruktion des Kickscooters rumgeschraubt wird, hatte es auch die Betriebserlaubnis noch weiter. Ich will jetzt beispielsweise darauf hinaus, dass kleinere Änderungen an dem Kickscooter tatsächlich auch dafür sorgen können, dass die allgemeine Betriebserlaubnis oder die Einzelbetriebserlaubnis erlischt. Das kann es nämlich auch geben. Und das ist auch ein Thema, was man nicht unterschätzen darf, denn man nimmt ja teil am Straßenverkehr und die Straßenverkehrsordnung beinhaltet ja auch bei Verstößen Bußgelder. Und ich als Mitarbeiter von Iconbit komme ja auch oft mit Endkunden in Kontakt. So nennen wir die, so nennen wir unsere.
Ja, klar, so nennt jeder Hersteller seine Kundschaft.
Genau, und da werde ich schon mal bei dem einen oder anderen Serviceanruf zu Rate gezogen. Wir hatten beispielsweise neulich den Fall, dass eine Rechtsanwältin bei uns anrief und hatte das Problem, dass sie eine Anzeige wegen Fahren ohne Versicherung und ohne Betriebserlaubnis von der Polizei im Grunde angelastet bekommen hat. Sie hat sich dann mit einem unserer Kickscooter, die nicht für die Straße zugelassen sind, weil alle die für die Straße zugelassenen Kickscooter sind noch in der Produktion, die sind also noch gar nicht da. Das heißt, die Frau hat auf jeden Fall illegal gehandelt, indem sie mit einem nicht zugelassenen Kickscooter den öffentlichen Straßenverkehr beigewohnt hat. Und ja, hat jetzt diese Anzeige bekommen und hat von uns halt so Unterlagen verlangt, die bestätigen, dass man dieses Gerät fahren darf auf der Straße. Und da musste ich sagen, der Rechtsanwältin dann halt auch sagen, dass das nicht vorhanden ist. Das ist nicht vorhanden. Die Gesetzeslage sagt eindeutig, dass der Polizist hatte recht.
Dass es tatsächlich ihre Schuld war. Das sind Anwälte meistens ein bisschen anders aus Berufsebene.
Das hat sie tatsächlich auch anders gesehen.
Ja.
Also sie hat zunächst einmal die Schuld beim Polizisten gesehen, der sie dann anhielt. Dann die Schuld bei uns, den Hersteller, weil wir nicht 1 Million Mal auf den Karton draufgeschrieben hatten, dass das nicht auf der Straße benutzt werden darf.
Bitte waschen Sie Ihre Katze nicht in dieser Waschmaschine. Es könnte Todesfolgen haben, andernfalls.
Ja. Okay. Obwohl auch tatsächlich auf jeder Verkaufsverpackung in der Bedienungsanleitung auf dem Gerät selbst teilweise vermerkt ist, dass dieses Gerät auf keinen Fall im öffentlichen Straßenverkehr benutzt werden darf.
Aha.
Aus halt den Gründen, die wir hier nannten. Also nicht straßenverkehrstauglich, keine Betriebserlaubnis, also darf nicht fahren.
Glaubst du denn, wahrscheinlich kannst du die Frage nicht beantworten, aber wir haben jetzt schon über Verwirrungen und Unsicherheiten, Konfusionen geredet auf Seiten der schreibenden Zunft, auf Seiten der Versicherer, auf Seiten der Kunden sowieso. Hast du eine Ahnung, inwiefern das Schutzpersonal, also sprich die Polizei, geschult ist? Oder können wir davon ausgehen, dass die genauso große Augen machen werden wie mein Versicherungsbüro hier im Sekt?
Nein, aus offiziösen Quellen weiß ich, dass die Polizei da schon ihre Hausaufgaben macht. Es wird sogar tatsächlich ein Update für den aktuellen Bußgeldkatalog geben. Und da werden tatsächlich diese Verstöße der Elektrokleinstfahrzeuge auch nochmal separat der Polizei zur Verfügung stehen. Ich will mal kurz, ich hatte mir hier eine Notiz gemacht, beispielsweise ohne allgemeine Betriebserlaubnis zu fahren, bedeutet etwa 70 Euro. Dann gibt es noch Fahren ohne Versicherung, also Fahren ohne Versicherungsaufkleber, das wird 40 Euro kosten. Und ein Verstoß gegen das Beleuchtungsgesetz, also gegen die Beleuchtungsvorschriften. Das heißt, wenn die Lampe nicht genügend oder nicht vom Kraftfahrtbundesamt abgenommenes Leuchtsystem ist, dann sind 20 Euro fällig. Vor wenigen Wochen war das natürlich noch eine totale Grauzone für die Polizisten. Und deswegen bin ich auch fester Überzeugung, aus der eigenen Unwissenheit haben bei der Rechtsanwältin, die dann bei uns anrief, auch das volle Exempel statuiert. Also die haben da echt hart durchgegriffen. Es gibt halt solche und solche Polizisten. Der eine Polizist sagt einfach, bitte absteigen, nicht mehr fahren. Der andere zeigt direkt an, das kann einem passieren. Und diese Grauzone versucht die so ein bisschen wegzuschraffieren, indem sie halt einen Bußgeldkatalog updatet.
Ja, ich meine, klar, wir sind in Deutschland, wir brauchen für alles Regelungen. Dass die Regelungen irgendwo stehen, das ist mir schon bewusst und das dafür gibt's ja auch die EKF-Bau. Jetzt die Frage, die ich mir eher gestellt habe, ist, wie gut ist die Schulung der umsetzenden Organe vor Ort?
Ja, im Einzelnen kann ich da natürlich kein Urteil zu abgeben.
Ja.
Aber als schlauer Kickscooter-Fahrer kann man sich ja auch selber über seine Rechte klaren sein und den Polizisten ja auch gerne darauf ansprechen. Das ist ja auch eine Option.
Dumme Frage, aber sie muss gestellt werden und es muss immer Menschen geben, die auch dumme Fragen stellen. wenn ich mir nicht sicher bin, um wen mache ich einen Bogen? Kann mich nur die Polizei belangen oder wie schaut es aus zum Beispiel mit diesen Pickerl-Schreibern, die Strafzettel für Falschparker ausfüllen?
Oh, das kann ich dir so nicht sagen. Ich habe schon mal gesehen, dass die halt auch einschreiten oder im Grunde einschreiten, wenn man sich also daneben benimmt.
Ja.
Also wenn man beispielsweise rüpelhaft fährt oder beispielsweise jemanden nötigt, dass die dann sich dann einschalten.
Aber ob die sanktionsfähig sind,
nein, da habe ich tatsächlich nicht. Nee, also da habe ich die tatsächlich nur in Kombination mit so, sie bleiben jetzt mal hier kurz stehen und wir holen jetzt die Polizei. Ja, dann
wir holen die richtige Polizei, okay.
Genau, wir holen die echte Polizei.
Okay, ja, spannend. Also ich glaube, also natürlich Riesenfreude und ich bin ja auch schon mal auf Messegeländen und Parkplätzen mit so einem nicht zugelassenen gefahren und ich kann allen, die gerade zuhören, sagen, Leute, das macht so Laune, diese Dinger sind so geil, das macht wirklich richtig Spaß. Ist nicht sonderlich gut für die Frisur, vor allem wenn man ein bisschen spitz dabei, aber so von dem Feeling her ist echt macht super Spaß, aber ich sehe halt auch gleichzeitig jede Menge Herausforderungen, in erster Linie wahrscheinlich gesellschaftlicher Natur. Wir haben den Themenkomplex Beleuchtung und Fahrzulassungen schon abgehandelt. Wir haben aber noch gar nicht diesen ganzen soziokulturellen Aspekt angeschaut. Wollen wir in der Spezialfolge auch, glaube ich, gar nicht, aber Kickscooterfahrer gegen E-Biker, gegen Tretbiker, gegen Fußgänger, mit Rollern und Autofahrern, verwirrte Versicherungsagenten, verwirrte Polizisten, verwirrte Ordnungshüter. Also ich glaube, da steht jetzt noch ein echt heißer, turbulenter Sommer ins Haus.
Absolut. Und die Verwirrung hört da nicht nur auf bei den, was du da gerade genannt hast, sondern die zieht sich auch sogar durch die Prüfinstitute. Die sind auch teilweise verwirrt,
richtig, was sie da zu genau machen. Ja, die wissen es ja auch nur bedingt. Ja, klar. Das ist ja genau. Keine gewachsene Geschichte.
Nein, genau. Die müssen sich auch erstmal vom Kraftfahrtbundesamt schulen lassen. Und dann kann es erst für die losgehen. Ich gebe dir jetzt mal ein Beispiel der Verwirrung, die da gerade stattfindet. Es gibt, wenn man schon mal in der Presse liest, was so ein Gerät oder so ein Kickscooter an technischen Spezifikationen erfüllt, dann kriegt man immer sehr oberflächlich mit, dass so ein Kickscooter nicht mehr als 20 km/h fahren darf, nicht breiter als 70 cm sein darf, maximal 55 Kilo wiegen darf, Vorder- und Rücklicht sowie helltönende Glocke und zwei voneinander unabhängige Bremsen etc. Mhm. So, das wird ja hier so dargestellt. Allerdings ist die Sache in sich immer noch ein bisschen komplexer. Ich gebe dir jetzt mal ein Beispiel. Ich habe jetzt hier einen alten Kickscooter und werde damit beim TÜV vorstellig und sage, ich möchte da bitte eine Einzelbetrieb-Erlaubnis dafür haben. Und dann sagt er, okay. Der TÜV-Prüfer, dann testet er halt nach seinem Field-Test-Report, was der da vor sich hat, die einzelnen Punkte ab und sagt, die Bremsen, die haben zwei verschiedene Bremsen, aber die ist nicht in Ordnung. Und dann sagt der empörte Kunde, ja, wieso, hier Anleitung steht da hier drin, ich bräuchte zwei verschiedene oder unabhängig voneinander arbeitende Bremsen, habe ich doch. Dann sagt der TÜV-Prüfer, ja, aber die Bremsen müssen in der Lage sein, 3,5 Meter pro Sekunde zu verzögern. Fällt die eine Bremse aus, muss die andere in der Lage sein, 44% der 3,5 Meter pro Sekunde Verzögerung zu bewältigen.
Wer kann tut ich möchte deinen Job nicht? Ist mir eben klar geworden.
Ja, er ist auf jeden Fall voll tricky. Und der TÜV, wenn der das dem Kunden sagt, reagiert er auch noch falsch. Denn das sind die Bedingungen, die ein Elektrokleinstfahrzeug bei der ABE einhalten muss, aber nicht bei der EBE. So, das ist ein großer Unterschied. Und das kann also sein, dass da ein Kunde, der mit seinem Kickscooter zur EBE geht, zu Unrecht keine EBE erhält. Mhm. Kann passieren. Weil einfach die Institute in sich auch nicht mit dem Thema festgewachsen sind. Neu, viel zu neu. Und das, die Konfusion zieht sich also bei denen, von denen man am meisten erwartet, dass sie nicht konfus sind, auch fort.
Ja, ich bin jetzt verwirrt.
Ja, darfst du auch sein, Carsten. Warum sollte es bei dir anders sein?
Ja. ABEs, EBEs, 40% Brems. Na, lassen wir es. Es ist auch schon spät am Abend. Wow, aber das war so richtig, richtig spannend, Belkan. Gibt's jetzt noch irgendwelche Punkte, die du unseren Hörern und Hörerinnen auf jeden Fall noch mit auf den Weg geben möchtest? In puncto ja. E-Mobilität oder Scooter, EKFV, Kompatibilität, ja. Straßenzulassung?
Gerne. So als Tipp kann ich geben, egal, was auf der Bedienungsanleitung steht, zieht einen Helm an.
Ja, die gehen ganz schön ab, die Biester. Absolut. Und bis man das Bremsverhalten richtig einschätzen kann, das ist dann nämlich das Nächste. Ob jetzt mit 3,5 Metern und 40%. Weil wenn man das nicht richtig austarieren kann, dann haut es einem ganz schön die Achse weg.
Ganz oft ist das auch so, dass die Teile ja ordentlich Power haben und die 20 km/h in 0, nichts erreichen. Und wenn dann irgendwie am Straßenrand eine Autotür aufgeht, da sollte man lieber einen Helm anziehen. Da wünscht man sich, dass man einen Helm hat. Oder wenn man keinen angehabt hätte, dass man einen angehabt hätte.
Ja. Ja, verteut eure Bierkästen doppelt und dreifach.
Ganz wichtig.
Ah. Ja, und ansonsten würde ich sagen, einfach informiert bleiben, macht euch schlau. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die von uns jetzt so oft dokumentierte Konfusion nachlassen wird, dass sowohl Presse als auch die entsprechenden Stellen genauso Erfahrungszuwachs haben werden wie ihr als Hersteller. Und ich bin echt gespannt, was da einmal dieses Jahr, aber eigentlich wahrscheinlich noch mehr in den kommenden Jahren an neuen Ideen auf den Markt kommen wird. Weil ich denke mal, momentan haben wir die Grundausstattung, jetzt haben wir ein Szenario, ein Setup, das diese ganze Eintrittsschwelle meistern kann. Aber with that said, da kommen ja erst die richtigen Herausforderungen und die Ideen.
Ja.
Ja. Spannend. Belkan, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Hat riesig Spaß gemacht.
Das kann ich bestätigen. Mir hat es auch sehr viel Freude gemacht, dass ich euch mal meine Perspektive als Hersteller unterbreiten durfte.
Ja.
Und wie gesagt, ich habe mich riesig über eure Einladung gefreut. Danke.
Und ich danke dir. Und damit guten Abend. Nächste Woche geht's wieder regulär mit Heiko im Gadgetfunk weiter. Das war die Folge 17 des Gadgetfunks, das Expertengespräch mit Belkan Günnes von der Firma Iconbit. Und ich entlasse euch hiermit ins Wochenende. Vielen Dank fürs Hören. Bis bald, hoffe ich. Ciao.
Ciao.
Das war der Gadgetfunk. Herzlichen Dank fürs Zuhören und wir hoffen, ihr hattet ein bisschen Spaß bei unserer Episode. Wenn ihr uns noch einen kleinen Gefallen tun wollt, dann bewertet unser Podcast-Projekt doch gerne bei iTunes. Alle Links dazu und natürlich noch mehr findet ihr unter www.gadgetfunk.de. Wir bedanken uns außerdem bei Fairhost24 für das Hosting unserer Webseite und dieses Podcasts. Ebenfalls ein dicker Dank geht raus an bensound.com für die Hintergrundmusik unseres Intros und Outros. Das war's also. Bis zum nächsten Mal. Verzeih.
Oh wow, das war immer wieder so interessant. Vielen Dank.